Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, die geopolitischen Themen werden uns natürlich auch im Jahr 2025 begleiten. Donald Trump ist jetzt inauguriert als der nächste US-Präsident. Er hat viel vor. Es geht nicht nur um eine staatliche Bitcoin-Reserve, worüber ich schon mit Roman Reher gesprochen habe, sondern natürlich auch darum, wie er außenpolitisch auftritt. Er hat schon Bestrebungen geäußert, Grönland einnehmen zu wollen. Viele Hoffnungen ruhen aber auch darauf, dass er vielleicht den Ukraine-Konflikt befrieden kann. Gleichzeitig tut sich in Europa auch sehr viel. Wir erleben viele Proteste in Osteuropa. Ich habe mir eine Expertin eingeladen, die uns all diese Themen einordnen kann. Es ist Anna Rosenberg, politische Analystin bei der Fondsgesellschaft Amundi. Mit ihr spreche ich über all diese Themen. Ich wünsche euch hierzu viel Spaß und gute Unterhaltung bei unserem Video. Ja, hallo Anna, schön, dass du es wieder zu uns auf den Kanal geschafft hast. Du warst ja schon einmal bei uns zu Gast. Da haben wir uns natürlich auch über die geopolitischen Risiken und Entwicklungen unterhalten. Ich habe auch jetzt schon wieder eine ganze Menge Fragen an dich. Ich hoffe, dir geht's gut in diesen bewegten Zeiten.
Ja, es geht mir gut. Es ist sehr viel zu tun natürlich.
Ich habe von dir gelesen, ein Zitat, das müsst ihr jetzt kurz einmal ablesen. Und zwar, derzeit gibt es mehr Risiken, als ich während meiner kompletten Laufbahn als politische Analystin erlebt habe. Wie ist denn die Lage und um welche Risiken geht es da konkret? Welche treiben dich da um?
Ja, es gibt auf jeden Fall viele politische und geopolitische Risiken derzeit, weil es gerade große geopolitische Verschiebungen gibt. Zu einem ist da natürlich die Multipolarität und die bedeutet, dass keiner so richtig das Sagen hat und daher gibt es mehr Konfliktpotenzial und weniger Kontrolle. Das ist einmal ein Risiko. Dann haben wir natürlich die Beziehung zwischen den USA und China, die auch nicht unbedingt stabilisierend wirken. Wir haben die vertiefenden Beziehungen zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea und das sind alles nuklear oder fast nukleare Mächte. Und schließlich haben wir natürlich auch sehr viel wirtschaftliche Friktion. Wir haben Sanktionen, wir haben Zölle, viel von dieser wirtschaftlichen Friktion. Und normalerweise, wenn man historische Epochen hat, in denen es viel wirtschaftliche Friktion gibt, dann entsteht da ein größeres politisches Risiko. Mhm. Dann ist da natürlich noch der Effekt vom Klimawandel auf politische Stabilität und Migrationsströme. So wie der Effekt von künstlicher Intelligenz auf die politische Missinformation. Wenn man diese ganzen Sachen also zusammenschiebt und zusammenlegt, dann hat man eben sehr viel Risiko im Moment in der Welt, geopolitisches Risiko.
Schlägt sich auch nieder im Economic Policy Uncertainty Index. Wenn ich es richtig verfolgt habe, stehen wir jetzt bei 392 Punkten in etwa etwas unter dem Corona-Niveau. Ist das auch so dein Empfinden, dass es jetzt, also ja, offensichtlich, dass es jetzt einfach sehr, sehr gefährlich ist, das richtige Wort ist momentan?
Na, es gibt halt sehr viel Ungewissheit. Es gibt sehr viel Fragilität und Ungewissheit. Und gerade wenn man jetzt auf die zweite Amtszeit von Donald Trump schaut, dann stehen natürlich die Strafzölle und Zölle im Vordergrund. Und wir werden nicht nur Zölle von den USA sehen, sondern wir werden auch Reaktionen auf diese Zölle sehen. Und das bedeutet, wie ich schon erwähnt hatte, vor allem wirtschaftliche Disruption und Ungewissheit. Und insofern ist es nicht auf dem gleichen Niveau, wie wir das natürlich während der Pandemie hatten. Und da war sehr viel wirtschaftliche Fragmentierung da. Aber es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der viele Leute nicht wirklich wissen, in welche Richtung geht's denn eigentlich.
Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, wie gesagt, ich meine, es wäre so ein halbes Jahr her, da sagtest du, die Lage wäre in etwa so wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Hat es sich verschlimmert? Hat es sich verbessert? Wie siehst du das?
Na, ich denke, wir sind noch ziemlich genau auf der gleichen Ebene, ne? Es handelt sich hier schon auf eine gewisse Art und Weise um einen Kalten Krieg. Allerdings gibt es ganz wirklich wichtige Veränderungen. Und zwar ist es, dass die wirtschaftliche Verbindung zwischen den USA und China natürlich viel tiefer sind, als es das zwischen der Sowjetunion und den USA jemals war. Und daher steht natürlich auch auf eine gewisse Weise viel mehr auf dem Spiel. Da hat sich jetzt nichts Großartiges dran geändert. Das, worauf du anspielst, ist ein Geopolitical Historical Risk Index. Mhm. Und der bewegt sich relativ langsam. Ich nehme an, wir sind auf einer ähnlichen Ebene. vielleicht etwas höher. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings auf unseren eigenen Index schaue, wir haben ja unseren eigenen Index kreiert, den sogenannten Geopolitical Sentiment Tracker. Mhm. Da schauen wir zum Beispiel auf die bilateralen Beziehungen zwischen zwei Ländern. Also wir schauen auch auf die Beziehungen zwischen USA und China. Und da würde ich jetzt erwarten, dass jetzt in der letzten Woche, seit Trump an die Macht gekommen ist, tatsächlich die Beziehung in kurzer Zeit sich etwas verbessert hat. Weil wir hatten ja wesentlich weniger negative Kommentare von Trump gegenüber China. Wir hatten wichtige chinesische Politiker bei der Inauguration von Trump in den USA. Insofern hat sich Trump ja auch anders positioniert mit TikTok. Haben wir also jetzt im Moment eine etwas positivere Stimmung. Das wird aber das Grundbild nicht verändern.
Ja, was ich sehr interessant fand, was ich jetzt auch im Vorfeld meiner Recherche und Vorbereitung auf das Gespräch gelesen habe, ist, dass vor allem auch, also nicht nur die Beziehung der USA zu, Gegner ist jetzt das falsche Wort, aber nur zu China und so weiter getestet wird, sondern auch zu seinen Verbündeten, also die transatlantischen Beziehungen werden getestet, auch zur EU. Wie meinst du das oder wie sieht das genau aus? Was haben wir in Europa vielleicht von Trump zu erwarten?
Nun, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben einige unterschiedliche Dinge zu erwarten. Also zunächst einmal ist dann natürlich die Frage mit Russland und der Ukraine und Sicherheitsgarantien. Das können wir vielleicht in einem anderen Moment tiefergehend besprechen. Aber ich glaube, wenn man es auf die wirtschaftliche Ebene mal schaut, dann haben wir da verschiedene Sachen zu erwarten. Auf der einen Seite hat Trump ein Problem mit Europa aufgrund des Handelsdefizits. Ja, da geht es tatsächlich darum, dass sie einfach sehr viel unzufrieden sind, dass die Europa so viel mehr in die USA importiert als andersrum. Das ist ein Problem, das sich vor allem auf Deutschland bezieht, aber auch auf Italien, auch auf Frankreich, auf Irland vor allem. Aber natürlich geht es hier auf EU-Ebene. Das zweite Problem, das Europa wahrscheinlich haben wird mit der Trump-Regierung, ist, dass die USA und übrigens auch schon unter Biden, nicht nur unter Trump, ein Interesse daran hat, europäische Firmen in die USA abzuwerben. Mhm. Ja, weil die USA sieht Europa auch als einen Wettbewerber. Und daher denke ich, dass sich Europa auf eine US-Regierung einstellen muss, die eben nicht nur mehr Strafzölle einführen wird, sondern eben auch versuchen wird, europäische Firmen abzuwerben. Und dann ist dann natürlich das Thema Sicherheit. Egal wie die Sache in der Ukraine letztendlich ausgeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass Europa wesentlich mehr für Militär ausgeben werden muss und eben auch eine größere Rolle in NATO einnehmen muss. Mhm. Und insofern hat die USA daran natürlich auch ein Interesse, dass Europa etwas unabhängiger wird von den USA.
Ja, was ich sehr interessant fand, das hatte ich auch gesehen, dass du sagtest, dass eine Beendigung des Ukraine-Krieges unter Trump wahrscheinlicher geworden ist. Was gibt dir den Optimismus dafür? Das hört sich ja erstmal sehr, sehr gut an. Das können wir ja nur begrüßen im Prinzip.
Naja, wahrscheinlicher im Vergleich zur anderen Regierung. Wahrscheinlicher, weil jetzt überhaupt erstmal über das Endgame, also das Endziel, oder wie die Sache ausgehen kann, nachgedacht wird. Das war ja unter der vorhergehenden US-Administration überhaupt kein Thema. Und daher, allein dessen ist es schon wahrscheinlicher. Ja? Es ist wahrscheinlicher, weil Trump natürlich persönlich ein Interesse daran hat, als jemand, der Frieden bringt, in die Geschichte einzugehen. Das war auch ein Thema in seiner ersten Amtszeit. Es ist wahrscheinlicher, weil die außenpolitischen Interessen der USA jetzt sich eher in Richtung Asien orientieren möchten und daher ein Interesse daran haben, Ressourcen aus diesem Krieg abzuziehen. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch kein Interesse daran, dass die Sache so ausgeht, dass sie negativ für die USA ist. Also bedeutet, dass China auf den Russland-Ukraine-Krieg schaut und denkt, Mensch, das war ja doch recht ordentlich für Russland. Das heißt, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Das ist auch nicht im US-Interesse. Mhm. Und dann ist natürlich dann auch das europäische Interesse. Letztendlich ist da natürlich ein großes Bedürfnis da, eine Sicherheit zu haben, die über einige Jahre hinausgeht. Allerdings ist auch im europäischen wirtschaftlichen Interesse so, dass dieser Krieg langsam zurückgefahren wird. So, aber das ist der Grund, warum es wahrscheinlicher ist. Allerdings ist es immer noch extrem schwierig in der Realität umzusetzen.
ein Zitat der Sprecherin von Trump, Frau Leavitt, sofern ich sie richtig ausspreche. Und zwar sagte sie jetzt bei der Beilegung der angedrohten Zölle gegenüber Kolumbien und im gleichen Atemzug halt der Rückführung von Migranten, hieß es, jetzt werden die USA wieder respektiert. Ist das nur ein Seitenhieb und so ein bisschen Getöse gegenüber der Biden-Administration zuvor? Oder hast du wirklich das Gefühl, dass die USA sich nicht respektiert fühlen?
Naja, also das ist schon auf jeden Fall ein Seitenhieb, zweifellos. Hm. Es ist so, dass Trump gerade sehr viel politisches Kapital hat. Also man nennt es Political Capital. Das ist, wenn ein politischer ein Präsident sehr viel Macht hat aufgrund der Gegebenheiten. Normalerweise nimmt dieses Political Capital ab, umso länger jemand im Amt ist, ja, weil die Leute sind unglücklich mit den Dingen, die umgesetzt wurden, und es gibt Reaktionen. Im Moment ist Trump auf der Höhe seiner Macht. Ja. Die wird sich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit halten. Aber es ist durchaus interessant, wie viel Angst gerade von vielen Ländern gegenüber den USA zu spüren ist, was er denn tun wird. Und insofern ist es schon ein recht interessantes Beispiel. Aber hier muss man auch sagen, das war eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Ja? Kolumbien, sehr kleines Land, 25% Zölle. Das ist ein einfaches Ziel von Trump. Ne? Es wäre nicht so einfach gewesen, wenn er 25 Strafzölle gegen ein anderes Land erhoben hätte.
Ja, absolut. Es gab noch Aussagen, die fanden wir jetzt hier in der Redaktion sehr interessant, von Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er ja sagte, sinngemäß, jedes Land ist eingeladen, Produkte in den USA herzustellen. Du hast es eben auch schon angedeutet. Ansonsten würde man mit Zöllen belegt. Säbelrasseln, ist das Verhandlungsmasse, um dann vielleicht doch wieder Deals zu schließen? Wie ordnest du das ein, die Aussagen?
Na, ich denke schon, dass man ernst nehmen muss, dass Trump das ein Ziel hat, die USA wieder zu reindustrialisieren. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Policy, die er versuchen wird umzusetzen. Mhm. Er wird es versuchen umzusetzen mit Druckmitteln, aber natürlich auch mit Anziehungsmitteln. Ja? Also das haben wir jetzt mit dem Inflation Reduction Act ja auch gesehen. Da hatten wir ja viele Steuervorteile für Unternehmen, die in die USA gegangen sind, um dort ihre Fabriken zu eröffnen. Und ich nehme an, wir werden das mit Trump ganz ähnlich sehen. Also ich denke, wir werden beides sehen, Strafzölle sowie auch Formen, die dazu dienen, Firmen anzulocken.
Wir hatten es eben schon angedeutet, Trump in Anführungsstrichen jetzt der große Versöhner, Beendigung vielleicht des Ukraine-Krieges, ist ja auch in seinem Interesse. Er hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ein mögliches Mittel günstigere Ölpreise sind, um Russland vielleicht dann in eine Verhandlungsposition zu zwingen. Wie passt das dann trotzdem alles zusammen mit dem Imperialismus, wenn man so will, Grönland einzunehmen?
Na, lassen wir mal die zwei Sachen auseinander, weil erstmal noch mal kurz zum Russland-Ukraine-Krieg. Also hier muss man sagen, dass obwohl ein Waffenstillstand wahrscheinlicher ist im Vergleich zu letztem Jahr, ist es zumindest mal in der ersten Jahreshälfte nicht sehr wahrscheinlich, dass es zum Waffenstillstand kommt. Und in der zweiten Jahreshälfte müssen wir mal gucken, sobald die Verhandlungen vorkommen. Also generell bin ich der Sache doch recht skeptisch über, aufgrund der wirklich vielen schwierigen Sachen, die da verhandelt werden müssen. Also zum Beispiel die Kontrolle der Grenze zum Beispiel ist ein Thema hier. Das ist das Erste. Jetzt, wenn man schaut auf die Kommentare mit Grönland und auch mit Panama, hier ist natürlich ein Interesse der USA, Macht zu projizieren, aber auch ihren Einflussgebiet zu erweitern. Mhm. Wenn man auf Lateinamerika schaut, muss man sagen, dass die USA in den letzten Jahrzehnten Lateinamerika eigentlich recht ignoriert hat und zugelassen hat, dass China immer mehr Fuß fasst und immer mehr an Einfluss gewinnt, ja. Viele lateinamerikanische Länder unterscheiden nicht zwischen welchem Land ihnen eigentlich wirtschaftlich näher ist. Also sowohl China wie die USA. Und vor allem, wir hatten vor kurzem im November, hat China einen der größten Häfen in Lateinamerika in Peru eröffnet. Deswegen kann man verstehen aus geopolitischer Perspektive, dass Trump einen größeren Einfluss gewinnen möchte, mitunter in Panama. Wenn man jetzt auf Grönland kommt, da sind eigentlich ähnliche Überlegungen mit drin. Nämlich ist es so, dass China und Russland immer mehr in die Arktis vorstoßen und an die natürlichen Ressourcen dort wollen. Und insofern es eigentlich strategisch Sinn macht, solange die USA mit Europa alliiert bleibt, dass die USA da etwas mehr zu sagen haben in der Region, ja, als Gegengewicht. Das ist natürlich nochmal was komplett anderes, als ein anderes Land einzunehmen.
Wenn wir jetzt von der großen Weltkarte einmal zurücktreten und uns einmal anschauen, wer hat Trump gewählt und was sind das eigentlich alles für Interessen, die Trump da unter einen Hut bringen muss? Also wir haben religiös-konservative Menschen, wir haben Personen, die halt deregulieren wollen, es gibt Populisten, es gibt Leute, die wollen was für die Arbeiterschicht tun, es gibt Leute, die wollen günstige Jobs schaffen, andere wollen dann wieder die illegalen Einwanderer abschieben, die ja die günstigeren Jobs machen. Wie ist das alles zu bewerten und wie ist so deine Meinung dazu, wie es Trump gelingen kann, diese ganzen Interessen übereinzubringen? Ist das jetzt nochmal schwieriger als bei seiner ersten Amtszeit?
Das sind sehr, sehr gute Beobachtungen. Ich denke, ich habe mich diese Frage auch schon gestellt im Sinne von, wie kann jemand diese ganzen Interessen zusammenbringen? Und ich glaube, Trump auf diese Art und Weise ist wahrscheinlich ein Charakter, in dem man viel hineinprojizieren kann. Ja, zum Beispiel ist ja auch dieser semi-religiöse Aspekt hier, mit dem er ja auch spielt. Es ist so, dass Trump auf eine gewisse Weise losgelöst ist, weil es ist ja eine letzte Amtszeit und es geht ihm vor allem um seine Legacy, um seinen Nachlass. Was hinterlässt er da? Das heißt, er ist den Wählern dieses Mal nicht so viel Rechenschaft schuldig wie in der ersten Amtszeit. Und deswegen kann er eigentlich sich viel mehr um seinen Nachlass kümmern, also um tatsächliche Bedürfnisse der Wähler. Er hat im Moment sehr viel Macht, das habe ich schon gesagt, dieses politische Kapital. Das wird allerdings auch relativ schnell abnehmen. A, er hat nur eine recht knappe Mehrheit, ne? Und B, kommt es ja auch in 2 Jahren bereits zu den Midterms, wo dann wahrscheinlich die Republikaner nicht mehr ganz viel Macht haben werden. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Ziele, die Trump hat, die Ideen, die er hat, die teilweise widersprechen, die sich komplett. Also Strafzölle und Inflation runterbringen zum Beispiel. Ja. Migranten rauswerfen und gleichzeitig Produktivität ankurbeln und Wachstums ankurbeln. Steuern senken und gleichzeitig den Haushalt besser kontrollieren. Diese Dinge stehen teilweise in kompletten Gegensatz zueinander. Und wie das immer so ist bei Politikern, es wird Einschränkungen geben. Und am Ende bleibt übrig, was übrig bleibt, wenn man diese ganzen Einschränkungen übereinander legt. Ja? Mhm. Und wie gesagt, im Moment sind die großen Ankündigungen, Strafzölle hier, Strafzölle da, die reflektieren überhaupt nicht, dass Länder darauf reagieren werden, dass es Strafzölle gegen die USA geben wird. Mhm. Und das heißt, am Ende werden dann Einschränkungen übrig bleiben und von seiner eigentlichen Agenda wird einiges umgesetzt, aber eben einiges auch nicht.
Ja. Um den Themenkomplex Donald Trump und USA einmal abzuschließen, du hast es so ein bisschen angerissen, was wird, Blick in die Glaskugel und in die Zukunft, von der Präsidentschaft von Trump deiner Meinung nach bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass in den USA wahrscheinlich in den Institutionen dort einige Veränderungen natürlich bleiben werden, die aber nicht die Demokratie tatsächlich komplett schwächen werden. Ich denke, die Demokratie in den USA ist stark genug, um einen Präsidenten zu überstehen. Auf der Weltbühne, ich mache nicht gerne 4-Jahres-Prognosen. Ich mache eine Prognose für 6 Monate, für 1 Jahr. Für 4 Jahre ist schwierig. Deswegen sage ich jetzt lieber, was ich denke, dass dieses Jahr passieren wird. Das kann sehr anders aussehen im Jahr darauf. Also ich denke, dass in die Beziehungen zwischen USA und China sich, wie gesagt, zunächst einmal etwas positiver verhalten werden und dann aber wieder schlechter werden, weil Strafzölle eingeführt werden gegen China. Es geht hier, wie gesagt, um die wirtschaftliche Entkopplung. Die Beziehung zu Europa wird ein Auf und Ab sein, aber nicht unbedingt eine positive Entwicklung. Die Spannungen im südchinesischen Meer werden wahrscheinlich nicht hochkochen. Die werden wahrscheinlich so bleiben, wie sie es im letzten Jahr waren, weil sich eben die Beziehung zwischen USA und China vor allem um wirtschaftliche Interessen dreht. Ja. Es wird sehr viel wirtschaftliche Friktion geben. Und aufgrund dessen denke ich, dass viele Länder, die davon betroffen sind, versuchen werden, neue Handelsabkommen zu schließen. Mhm. Einfach, weil das die beste Art der Diversifizierung ist. Mhm. Und dass wir dann neue Handelsströme und Handelswege bekommen, die wir jetzt im Moment vielleicht noch nicht sehen. Also so denke ich, wird sich dieses Jahr verhalten. Wie gesagt, Russland, Ukraine, vor allem viele Gespräche. Aber es ist immer noch durchaus möglich, dass es hier zu einer Eskalation kommt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, es gibt also noch genug Wege, die darauf hinführen. Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was dann tatsächlich 2026, 2027, 2028 passieren wird.
Ja, eine Frage muss ich doch noch stellen. Du hast es angedeutet, die Midterms stehen ja an 2027, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiere mich gern, wenn ich mich irre. Du sagtest gerade schon, ja, vielleicht wird dann Trump dort mehr eingehegt, die demokratische Position wird gestärkt. Das ist deine Annahme?
Es ist relativ wahrscheinlich, das ist nicht meine Annahme, aber aufgrund der ganz geringen Mehrheit ist es durchaus möglich, dass sie die Kandidaten verlieren und daher diese Macht dann auch verlieren.
Okay. Blicken wir einmal auf Europa, das fand ich auch sehr interessant. Du hast einmal gesagt, jetzt vor nicht allzu langer Zeit, die wachsende Rolle Osteuropas würde mit Blick auf Wirtschaft und Geopolitik und Defense eine große Rolle spielen. Wenn wir uns jetzt dieser Tage Osteuropa angucken, Proteste in Georgien aufgrund eines gewünschten, also in der Bevölkerung gewünschten, eher proeuropäischen Kurses. Wir haben dann noch Robert Fico in der Slowakei, der dort in die Defensive gerät und auch Proteste im Land zu gewärtigen hat. In Serbien ist Miloš Vucevic zurückgetreten. Wie siehst du die Position in Osteuropa gerade?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass natürlich in Sachen NATO manche Länder in Osteuropa und im Baltikum viel mehr gemacht haben als andere Länder in Europa. Ja? Mhm. Und insofern denke ich, dass ihre Macht aufgrund dieser Mechanismen gestärkt ist im europäischen Kontext. Aber trotzdem ist es auf EU-Ebene letztendlich was wichtig ist und wird auch auf EU-Ebene getroffen werden. Also natürlich haben wir in Osteuropa Destabilisierung. Viele Länder haben direkte Konsequenzen, viel größere Konsequenzen, als wir das vielleicht in anderen europäischen Ländern gesehen haben. Ich glaube, in Deutschland hat man schon noch direkte Konsequenzen gesehen, aber in anderen europäischen Ländern wie Spanien jetzt viel weniger. Vor allem, wenn es um den Energiepreis geht und die Gaslieferung, dass manche Länder, in denen das Einkommen einfach sehr gering ist, sehr, sehr hohe Energiekosten hatten aufgrund der EU-Sanktionen. Und das hat eben zu großen Unzufriedenheit geführt und dazu, dass, sag mal, euroskeptische Kandidaten eher profitiert haben. Mhm. Trotzdem muss man sagen, dass letztendlich, auch wenn es diesen Euroskeptizismus gibt, wissen alle Länder, die in der EU sind, dass sie wesentlich mehr davon profitieren, zusammenzubleiben. Sie haben wesentlich mehr Schutz, zusammenzubleiben, als allein dazustehen. Und daher ist auch immer noch die Ambition von vielen Ländern in Osteuropa, die noch nicht in der EU sind, weiterhin beizutreten, auch wenn es im Moment jetzt gerade etwas andere Strömungen gibt, weil eben auch dort Informationskampagnen stattfinden.
Wenn wir jetzt so auf Europa blicken, du hast es jetzt beschrieben, aber dennoch, wie siehst du so die Einigkeit innerhalb der Europäischen Union? Besser als noch vor einigen Jahren? Welche Dynamik hat sich dort verändert? Wie einig sind sich die EU-Staaten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es ist natürlich, ich würde mal sagen, der Höhepunkt der Einigkeit war wahrscheinlich während der Corona-Pandemie. Wir hatten es vorhin und als wir die gemeinsamen Schulden hatten. Daraufhin würde ich sagen, ist die politische Integration eher schleichend vorangeschritten. Allerdings gibt es ein paar interessante Trends. Auf der einen Seite hatten wir in manchen europäischen Ländern geschwächte politische Leader. Ja, in Deutschland, in Frankreich. Und das waren ja eigentlich ursprünglich die Länder, die das Gewicht Europas getragen haben. Die wurden aber jetzt immer schwächer. In dieses Vakuum ist die Europäische Kommission getreten, in der Ursula von der Leyen auf eine gewisse Art und Weise immer stärker wurde. Und da hat sich, denke ich, so eine schleichende Machtverschiebung entwickelt, die immer noch da ist. Und das ist also eine interessante Entwicklung. Die andere interessante Entwicklung ist, dass obwohl es euroskeptische Parteien jetzt auch in der Regierung gibt, wie zum Beispiel in Italien, sind die vom Euroskeptizismus eigentlich abgewandert, weil sie realisiert haben, das macht keinen Sinn. Wir sind stärker zusammen, wir sind klein. In einer Zeit, in der es also große Wettkämpfe zwischen Kontinentalmächten gibt, also USA und China und Indien und Russland, sind wir als Einzelstaaten einfach viel zu klein. Also ich denke, dass die EU aufgrund von Angst und Opportunitäten eigentlich weiterhin zusammenbleiben wird und auch eigentlich sich weiterhin integrieren wird. Letztendlich geht es ja auch einfach um wirtschaftliche Realitäten. Und der Binnenmarkt in Europa ist immer noch der attraktivste von allen für europäische Länder. Also man muss ja nur schauen, wie viel zum Beispiel Deutschland in die EU exportiert, verglichen mit China. Und aufgrund dieser Realitäten wird die EU weiterhin zusammenhalten und sich nicht absplittern oder versplittern aufgrund der Gegebenheiten.
Ja, wenn wir jetzt wiederum einen Schritt weiter zurücktreten und die Entwicklung auf Deutschland beziehen. Klar, wir haben bald die Bundestagswahl, sie steht vor der Tür. Euer Szenario, neuer Bundeskanzler Merz, oder was nehmt ihr an? Was prognostiziert ihr?
Naja, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen neuen Bundeskanzler bekommen wird. Man muss ja nur die Umfragen anschauen. Die Frage ist jetzt, kriegen wir entweder eine neue große Koalition oder eine Koalition zwischen Schwarz-Grün oder aufgrund der Versplitterung der Stimmen tatsächlich eine Dreierkoalition noch einmal. Aus politischer Perspektive im europäischen Umfeld wäre natürlich für Deutschland das beste Szenario, dass es eine Zweierkoalition bekommt, weil das einfach größere politische Tragkraft hat als wieder eine Dreierkoalition, in der viel mehr miteinander verhandelt werden muss. Und das kostet ja viel Zeit und hindert dann auch das politische Agieren. Daher im Moment ist es doch noch am wahrscheinlichsten, dass es eine Zweierkoalition wird. Je nachdem, wie sich allerdings die Stimmen für die AfD entwickeln, kann es durchaus zu einer Dreierkoalition auch kommen. Also das sind die Szenarien, auf die man jetzt gerade natürlich achten muss.
Letzte Frage, wir haben es ja schon zu Anfang besprochen, Ungewissheiten nehmen zu, die Themen nehmen zu, geopolitische Themen und so weiter. Was bedeutet das jetzt für Anleger und wie erlebst du auch so die Auseinandersetzung, also oder die Diskussion mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie danach fragen, wie die politische Lage zu bewerten ist? Also wie geht's da auch den Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern bei euch im Hause?
Ja, also es ist ein Trend, den ich jetzt schon seit einigen Jahren beobachte, der ist jetzt natürlich noch viel akzentuierter, ist einfach die Volatilität. Man muss sehr agil sein, ganz genau wissen, ne, wie man sich entscheidet. Man muss sich gegen Risiken, auf Risiken vorbereiten und verschiedene Szenarien durchdenken, um dann schnell agieren zu können, wenn ein Risikoszenario eintritt. Es ist sehr viel Ungewissheit gerade da. Und ein sehr großes Bedürfnis, immer top informiert zu sein. Ja, immer zu wissen, was kommt jetzt, was bedeutet das, was ist die wahrscheinlichste Herausgabe. Ich glaube, dass das für professionelle Anleger natürlich möglich ist. Sie haben Analysten, sie haben Research. Für Privatanleger ist das etwas schwieriger in diesem Umfeld. Ja. Weil man einfach wirklich, wie gesagt, sehr agil sein muss. Und in dem Umfeld gibt es nicht nur Probleme und Risiken, sondern es gibt auch, es gibt Gewinner, wie immer. Also zum Beispiel die Handelsströme verändern sich. Manche Firmen investieren jetzt eben nicht mehr in Mexiko, sondern schauen, wo können sie jetzt hingehen, um weiterhin die USA zu bedienen, aber eben nicht mehr von den Zöllen betroffen zu sein. Kommen Länder wie Guatemala plötzlich auf dem Spiel. Und diese Sachen rauszupicken, ist nicht einfach für einen Privatanleger. Allerdings für natürlich professionellen Fondsmanager, die machen das schon.
Ja, bedeutet also für Privatanleger, politische Börsen haben kurze Beine. Ich bleibe bei meinem breit diversifizierten Depot und sitze dann diese kurzfristigen Einflussfaktoren aus. Höre ich daraus oder wie siehst du das?
Naja, Diversifizierung ist auf jeden Fall total wichtig, aber auch keine Blauäugigkeit. Also wir haben jetzt natürlich schon auf dem Markt eine Situation, die total auf die USA konzentriert ist, weil man denkt, dass Trump wunderbar in den USA bewegen wird und sehr pessimistisch auf Europa blickt. Allerdings, wenn man jetzt so ein bisschen die großen Veränderungen mit dem Auge behält, dann ist es eher, wirft es eher Fragezeichen auf. Ne? Auf der einen Seite hatten wir jetzt gerade die Enthüllung, dass DeepSake den ganzen künstlichen Intelligenzsektor auf den Kopf stellt und vielleicht die künstliche Intelligenz demokratisieren wird. Also damit meine ich, dass es für jeden nutzbar wird auf eine viel günstigere Art und Weise, als man das bisher gedacht hatte. Das ist zum Beispiel eine große Chance für Europa, sich im Bereich der künstlichen Intelligenz tatsächlich neu zu positionieren. Dann ist da natürlich auch die Situation, dass wir in Europa vielleicht einen Waffenstillstand erleben und dass sich Europa gegenüber Trump besser aufstellt, als man das im Moment erwartet. Also obwohl man jetzt gerade sehr denkt, dass die USA weiterhin die Märkte nach vorne treibt, sind da, glaube ich, auch Chancen in Europa, die man mit einbeziehen muss als Anleger. Und insofern würde ich sagen, ja, diversifizieren, aber auch weiterhin die Augen offen halten für leichte Veränderungen und Tendenzen, die Lichtblicke schaffen in Bereichen, wo man sie vielleicht jetzt gerade nicht erwartet.
Das klingt doch gut. Breit diversifizieren und Chancen dann nutzen, sofern sie sich dann bieten. Anna, hab vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Einblicke und ich hoffe dann auf eine baldige Wiederholung.
Gerne.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war's auch für diese Woche wieder mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Anna Rosenberg, politische Analystin bei der Fondsgesellschaft Amundi. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche, eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen und sage bis zur nächsten Woche. Ciao!